Einer der Vorteile von Hausgemeinde ist, dass es da Kaffee auch während des Gottesdienstes gibt. Das ist schon toll. Ja, ich freue mich, dass so viele gekommen sind bei so einem herrlichen Wetter, wo man ja alles Mögliche machen könnte. Schön. Was ich heute vorbereitet habe, ist ganz, ganz einfach. Aber wie ich denke, auch sehr, sehr zentral. Ganz zentral. Lass uns einmal zu Hebräer Kapitel 2 gehen, weil ich will heute sprechen über das Ziel des Glaubens. Das Ziel des Glaubens. Hier heißt es in Hebräer 2, gleich am Anfang, Vers 1, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Nach dieser Schriftstelle und etlichen anderen ist es also möglich, gläubig zu sein und trotzdem am Ziel vorbeizugehen, das Ziel zu verpassen. Das ist nicht der Wille Gottes und deswegen ruft er uns auf, dass wir etwas tun müssen, um dieser Gefahr zu begegnen. Wir können am Ziel vorbeigleiten. Eine Schriftstelle redet von einer Gnade, die wir vergeblich empfangen. Oder redet von einem Gottesdienst, nicht eine Veranstaltung, sondern unser Leben als Gottesdienst, der vergeblich ist. Man kann einem Gott auf eine vergebliche Art und Weise dienen. Das ist ein erschreckender Gedanke, nicht wahr? Wenn wir daran denken, wir haben nur einen Versuch hier auf der Erde. Dann sollten wir doch sagen, okay, also worauf soll ich achten? Was ist jetzt wichtig? Was ist wirklich das, worauf ich schauen soll? Wir sollen am Ziel nicht vorbeigleiten. Wenn du ein klein bisschen Ahnung und Einsicht hast in die christliche Welt, dann weißt du, Verwirrung ist ein riesiges Thema und es wird immer größer und nimmt immer mehr Platz ein und es gibt so viele verschiedene Betonungen und Richtungen und Ideen und Verständnisse und Vorstellungen über alle möglichen Themen und das scheint von Jahr zu Jahr schlimmer zu werden. Gerade vor 2 Tagen oder so schickte mir jemand ein E-Mail von eine positive Buchbesprechung eines Buches, wo ein Pastor erklärt, wie wunderbar die Welt von Harry Potter mit dem Evangelium zusammenpasst. Verwirrung. Wir wissen nicht mehr, wo es lang geht und was richtig und was verkehrt ist. Und das nimmt immer mehr zu. Und deswegen sollen wir gegensteuern. Und davon redet das Wort Gottes hier. Wir bleiben nicht dabei stehen, nur das Negative zu bemerken und zu beschreiben, sondern wir müssen eine Alternative haben. Und die wird uns hier genannt. Wir müssen auf das, was wir gehört haben, achten, auf das Wort Gottes achten, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Also was hilft uns, dass wir nicht vom Kurs abkommen? Ein ganz festes Achten auf das Wort. Das Wort Gottes beschreibt uns, was Gott wichtig ist, was für ihn das Allerwichtigste ist. Und man kann auch in den Dingen, die sogar von Gott sind, sich verlieren. Man kann einen Fokus setzen auf Heilung oder Befreiung oder Gemeindewachstum oder irgendetwas, aber das ist nicht, worauf Gott den Fokus setzt. Und wenn wir erfolgreich mit ihm gehen wollen, dann müssen wir herausfinden und immer wieder uns vor Augen stellen, und das ist das Ziel dieser Botschaft, uns immer wieder vor Augen stellen, was ist ihm wichtig? Worum geht es ihm? Was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Und es reicht nicht aus, das einmal zu hören und zu sagen, ah ja, das klingt vertraut, habe ich schon mal gehört, abgehakt, sondern dafür zu sorgen, dass das eine motivierende, warnende, kraftgebende Realität in unserem Herzen wird. Und deswegen brauchen wir etwas Zweites. Wir brauchen nicht nur das Wort, auf das wir achten, wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes, der uns dieses Wort in uns lebendig macht. Man kann ein Wort hören, das kann total richtig sein, es ist alles biblisch, alles richtig, und trotzdem ist es nie etwas, was in uns seine Kraft entfaltet. So, wir brauchen nicht nur das Wort, wir brauchen den Heiligen Geist. Und dank sei Gott, wir müssen nicht entscheiden, entweder oder, wir brauchen beides. Und der Heilige Geist benutzt, um uns auf Kurs zu halten, um uns zu korrigieren, um uns zu leiten, um uns in die Tiefe zu bringen. Der Heilige Geist benutzt das Wort. So, wir brauchen beides. Wir brauchen das Wort Gottes, was ja auch von ihm kommt, ist ja inspiriert von ihm, ist das Schwert des Geistes. Der Heilige Geist benutzt das Schwert, um in uns ein Werk zu tun. Und wir brauchen ihn als unseren Lehrer. Jesus hat gesagt, er wird uns führen in alle Wahrheit. Er hat nicht gesagt, da gibt es so komplizierte Verfügungsmechanismen in der Endzeit, die werden wir nicht durchschauen. Die Besten werden Opfer werden, weil es ist einfach nicht möglich, dass du durchschaust. Nein, der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Halleluja. In alle Wahrheit. In alle Wahrheit. Und wir wollen alles. Nicht nur einen Teil. Wir wollen alles. Wir müssen alles haben. Halleluja. So wollen wir schauen, worum geht es? Wozu hat Gott uns gerufen? Und wie ich schon sagte, wir brauchen nicht nur das zu hören, sondern es muss eine Realität in uns werden. Epheser 1,18 ist von dem Dienst des Heiligen Geistes die Rede und der soll unsere Augen des Herzens erleuchten, 1,18, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Kommt noch ein anderes Wichtiges, aber ich lasse es jetzt mal bei diesem hier, weil hier dieses Schlüsselwort ist für diese Botschaft, Berufung. So, man kann hören von seiner Berufung und es ist trotzdem noch nicht eine Realität in seinem Herzen. Dazu braucht es das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist muss die Dinge, die wir gehört haben und die wir immer wieder hören, lebendig machen. Es ist der Geist, der lebendig macht. So, wir brauchen das Wort und wir brauchen den Heiligen Geist. Und so können wir auf Kurs bleiben. Und wenn wir auf Kurs bleiben, werden wir nicht das Ziel verpassen, am Ziel vorbeigleiten. Das ist schon interessant, ne? Was für ein nettes Wort da gebraucht wird. Gleiten, vorbeigleiten. Das klingt ja so elegant. Ja? So, das kann absolut beeindruckend sein und trotzdem daneben. Und am Schluss sagt man nicht, naja, aber wenigstens war es beeindruckend. Nein, daneben ist daneben. Ob auf beeindruckende Weise oder auf furchtbare Weise. Daneben ist daneben. Ja. So, ich möchte jetzt einfach einige Dinge aus dem Wort Gottes, das gar nicht mal alles, so in Erinnerung bringen und euch vor Augen führen, die von dem Zentrum reden, von dem, was das Allerwichtigste ist. Und dann ganz zum Schluss, dann werden wir einfach reagieren und werden einfach noch einmal festmachen, was wir hoffentlich schon viele, viele Male festgemacht haben, aber immer wieder festmachen müssen, dass wir wählen das, worum es ihm geht, weil wir wollen mit ihm zusammengehen und deswegen muss das, was für ihn wichtig ist, für uns wichtig werden. Das, was für ihn wichtig ist, muss für uns wichtig werden. Matthäus 22, 37, denke ich, kennt ihr alle, da redet es von dem ersten und dem größten Gebot. Und das ist das Erste und das ist das Größte. Das ist, worum es Gott geht, das ist Gottes Absicht. Und jedes Mal, wenn wir verstehen, das ist Gottes Absicht und wir wenden uns dem zu und sagen, hilf du mir, dass das, was für dich so wichtig ist, das, was für dich das Wichtigste ist, dass es auch für mich das Wichtigste wird, ja, gehen wir eine tiefere Verbindung mit dem Heiligen Geist ein. Und wir machen die Tür auf und wir geben ihm Raum, uns zu lehren, uns zu prägen, uns zu erziehen, uns zurechtzubringen, uns aus unseren Täuschungen und Irrtümern und falschen Festlegungen und so weiter herauszuholen. Das erste und größte Gebot, das ist, was Gott am wichtigsten ist, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Gott zu lieben von ganzem Herzen, das ist ihm das Wichtigste. Das ist so einfach. Ja, es ist so einfach und wahrscheinlich mehr als 80% der Christenheit gehen dann vorbei und haben ganz andere Prioritäten. Und ihnen geht es nicht darum, Gott zu lieben, sondern sie wollen arbeiten für Gott, sie wollen irgendwas tun, sie wollen irgendwas errichten, irgendwas bauen, irgendwas, was man sehen kann, worin sie ihre Befriedigung finden. Aber es geht nicht um das, was wir bauen, es geht darum, um das, was Gott baut. Und er baut in unserem Herzen. Er baut in unserem Herzen. Und wenn er da nicht arbeiten darf, ist unsere Arbeit umsonst. Da mögen wir fleißig sein, mögen engagiert sein, mögen tolle Dienste haben und so weiter. Das ist doch nicht das, was Gott wirklich hat. Wir sollen Gott lieben. Wir können ihn nur lieben, wenn wir ihn kennenlernen. Wenn wir von seinem Wesen beeindruckt sind. Deswegen haben wir Lieder und wir laden den Heiligen Geist an und wir singen über sein Wesen. Wir reden über sein Wesen, weil wir erwarten, dass der Heilige Geist das uns kostbarer und lebendiger und deutlicher macht. Je mehr wir sehen, wie er ist, umso mehr werden wir ihn lieben. Je mehr wir sein Wesen wahrnehmen, umso mehr werden wir ihn lieben. Man kann nicht lieben, was man nicht kennt. Man könnte sich zwingen, aber das wird nicht funktionieren. Das wird nichts bringen. Aber wenn der Heilige Geist das tun darf, was er so am liebsten tut, Jesus groß zu machen, Jesus zu verherrlichen, dann werden wir reagieren mit einem brennenden Herzen. Wir werden ihn lieben. Und das ist, worum es geht. So Gott zu lieben, ist nicht etwas, was wir tun, sondern was wir ihm erlauben, in uns zu wirken. Aber das ist sein Ziel und das muss unser Ziel sein. Und wenn wir ihn kennenlernen wollen, dann gibt es nur einen einzigen Weg, genauso wie man einen Menschen kennenlernt. Man muss mit ihm Zeit verbringen. Deswegen eine andere Aussage im Wort Gottes, die aber genau dasselbe betrifft, nämlich das Zentrum, worum es in unserem christlichen Leben überhaupt geht. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit ihm. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Christus, unseres Herrn. Unsere Berufung ist nicht zu arbeiten zuallererst. Unsere Berufung ist, Freund Gottes zu werden, Gemeinschaft zu haben. Wir sollen arbeiten, aber als Ausfluss unserer Beziehung zu ihm. Arbeit ist nicht Ersatz für die Beziehung, sondern Arbeit kommt aus der Beziehung mit ihm. Wie heißt es von den Aposteln? Markus 3, 14. Er berief die 12, damit sie bei ihm seien. Dazu hat er sie gerufen. Nicht die Welt zu evangelisieren. Er berief sie, dass sie bei ihm seien und damit er sie aussendet zu predigen. So, was war das erste? Gemeinschaft, Beziehung. Markus Kapitel 3, Vers 14. Er berief die 12, damit sie bei ihm seien. Gott braucht nicht Arbeiter. Der ganze Himmel ist voll mit Engeln und die arbeiten für Gott. Ja, er hat es nicht geschaffen, weil er noch ein paar Arbeiter brauchte, sondern er will Freunde haben, er will Gemeinschaft haben, er will sich uns schenken und er will, dass wir uns davon berühren lassen und wir uns ihm schenken. Gemeinschaft ist ihm wichtiger als Arbeit. Ein Großteil der ernsthaften Christenheit ist Arbeit fokussiert, ist Werke orientiert, ist orientiert auf Programme und Dinge, die man tun sollte. Und die Dinge sind auch in sich richtig. Was falsch ist, sind die Prioritäten. Vor der Arbeit kommt Gemeinschaft. Und jede Arbeit, die nicht aus Gemeinschaft kommt, ist umsonst. Wir bauen umsonst das Haus des Herrn, wenn er nicht bauen darf. Und er will zuallererst in uns bauen. Er will in uns bauen. Und wenig wird studiert und gelehrt und angestrebt Gottes Werk in uns. Wir reden immer von dem, was wir alles zu tun haben. Aber unser Tun ist das Zweite und es kommt aus der Gemeinschaft mit ihm. Denkt an diese Begebenheit, die so wichtig ist, dass aus dem Leben Jesu, dass sie aufgeschrieben wurde. Martha und Maria. Martha, Martha, du bist um vieles besorgt, hat Jesus gesagt. Aber eines ist nötig. Damit wollte er nicht sagen, arbeiten ist nicht wichtig. Aber Martha, deine Prioritäten sind verkehrt. Eines ist nötig. Eines ist wichtig. Und dieses eine, das hat Maria gehabt. Maria war nicht faul. Maria hat nur verstanden, es geht um etwas anderes, als dass wir alles schön machen für ihn. Sondern es geht darum, dass wir vor ihm sind, ihn anschauen, uns öffnen und ihm erlauben, in uns etwas zu tun. Darum geht es. Unser Mangel ist nicht ein Mangel an Aktivität, ein Mangel an Qualität. Das ist unser Mangel. Und Qualität kann nicht durch Arbeit erreicht werden. Qualität kann nur erreicht werden, wenn er in uns arbeitet, wenn er in uns sein Werk tut. Deswegen brauchen wir diese Gemeinschaft. Bei Maria und Martha fällt mir immer David ein. Psalm 27, Vers 4. Eines habe ich erwählt. An eines habe ich gebeten, erbeten und danach trachte ich. Eines. Und was war das eine? War nicht König zu sein, reich zu haben, die Feinde zu besiegen oder Segen zu haben in allen Bereichen. Was war das eine? Ihn anzuschauen. Anzuschauen, die heißt es hier Freundlichkeit, aber die Schönheit Gottes anzuschauen. Das war das eine, was er erwählt. Das heißt, das war Nummer eins, das war das Allerwichtigste. Alles andere kam von da. Und das ist auch in unserem Leben so. Alles, was wir tun für das Reich Gottes, alle Werke, alle Bemühungen kommen aus der Gemeinschaft mit ihm. Sonst werden es tote Werke sein, die vielleicht Menschen beeindrucken können. Man kann Menschen beeindrucken mit toten Werken, die nie von Gott sind, in denen kein wirkliches Leben ist. Aber am Schluss werden alle unsere Werke bewertet von dem, der wirklich die Maßstäbe kennt. Und was nützt uns der größte Applaus? Was nützt uns die Begeisterung der Menschen? Was nützt uns die Anerkennung und die Achtung von Menschen? Und nachher stehen wir vor Gott und sagen, die Menschen haben es toll gefunden, ich war enttäuscht. Und es bleibt von dem nichts übrig, außer Asche. Ja. Alle unsere Werke werden einmal mit Feuer getestet werden. Und danach gibt's nichts mehr nachzubessern. Danach gibt's nichts mehr, okay, zweiter Versuch. Wir haben nur einen Versuch hier auf der Erde. Und den Rest der Ewigkeit müssen wir mit dem leben, wofür wir hier Lohn bekommen haben. Und wenn wir das nur verstehen würden, wenn wir das nur verstehen würden, dass die Ewigkeit und das Maß des Lohnes in der Ewigkeit abhängt von dem, was wir hier in den wenigen Jahren auf der Erde tun. Wenn wir das nur verstehen würden, und wir müssen das verstehen, wir müssen das mehr verstehen. Oder ich sage es anders, es geht ja nicht darum, verstehen wir es oder verstehen wir es nicht, sondern wir können es mehr verstehen. Und je mehr wir es verstehen, umso gesünder werden wir werden, umso nüchterner werden wir werden, umso klarer werden unsere Prioritäten sein. Und manche Begeisterung werden wir dann irgendwie beiseite legen und sagen, ja, das war die Begeisterung für den Moment, aber das hat keinen Wert für die Ewigkeit. Eines ist nötig, und das ist seine Gemeinschaft, ihn kennenzulernen, von ihm zu bekommen, nicht für ihn etwas zu tun, sondern ihm zu erlauben, in uns etwas zu tun. Vorhin haben wir vom Kalli gehört über das Heiligtum, in das Jesus hineingegangen ist. Und der Hebräerbrief schreibt, dass das Heiligtum ist voller Symbolik. Es ist die Gegenwart Gottes. Es beschreibt den Weg in die Gegenwart Gottes. Und was finden wir im Allerheiligsten in der Gegenwart Gottes, die wir jetzt durch Jesus als neutestamentliche Gläubige haben? Wir finden den goldenen Krug mit Manna. Neben zwei anderen Dingen, die auch wichtig sind. Aber das eine, was da ist im Heiligtum, ist der goldene Krug mit Manna. Und das ist die nie endende, überreiche, wunderbare Versorgung Gottes. Nicht deine Miete und deine Rente und deine Ratenzahlungen, auch meinetwegen, aber vor allen Dingen das, was unser Innerstes braucht. Unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse werden gestillt in Gott. Und wo wir das nicht verstehen, wo wir das nicht gehört haben, nicht glauben und entsprechend leben, werden wir, ohne dass wir uns bewusst dazu irgendwo entscheiden, wir werden unsere Bedürfnisse und unsere Sehnsüchte irgendwo anders stellen. Dazu muss man sich nicht entscheiden. Entweder Gott darf die Quelle sein, aus der ich lebe, oder ich werde mir eigene Quellen machen, um Wert, Anerkennung, Schutz, Sicherheit, Geborgenheit, Faszination und all das, was unser Innerstes braucht, zu erleben. Er ist die Quelle. Und wir müssen lernen, diese Quelle immer wieder zu suchen und da zu tanken und uns füllen zu lassen. Im Leben mit Gott geht es zuallererst darum, was wir ihm erlauben, für uns zu tun. Nicht, was wir für ihn tun, sondern das, was er für uns tun darf. Und wie viel Zerstörung und Chaos und Durcheinander kommt gerade in der Gemeinde, wenn Menschen mit einem hungrigen Herzen nach Anerkennung und Sehnsucht nach Ehre und Bedeutung in der Gemeinde arbeiten, ohne dass Gott das stillen kann. Wie viel Chaos, wie viel Durcheinander kommt. Wie viel zerstörerische Kräfte werden angezogen von hungrigen Herzen, die nicht in Gott ihre Ruhe finden, sondern die meinen, in Arbeit, in Position, in Resultaten irgendwie würde mein Wert bestehen. Ja. So viel Not in den Gemeinden, ja, weil da Menschen auf verkehrte Art und Weise satt werden wollen. Und Paulus sagt, wenn ihr das tut, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht gegenseitig beißt und auffresst. Ja. So Schafe können Kannibalen werden. Können andere Schafe auffressen oder anknabbern wenigstens. Und natürlich, dann haben wir nicht so herzliche Gemeinschaft. Ja. Wenn der andere mich auffressen will, dann muss ich irgendwie sagen, du, guten Appetit, aber nicht mit mir, weil ich habe noch Pläne. Das sind Bedürfnisse nach Bedeutung. Du musst in deinem Herzen wissen, du bist bedeutsam. Du lebst ein bedeutsames Leben. Das heißt nicht, du bist in Schlagzeilen oder du kommst in das Who is Who in der christlichen Welt oder irgendwas. Das hat mit solchen Dingen überhaupt nichts zu tun. Aber wir müssen wissen, dass wir wertvoll sind für unseren Gott. Und wenn wir das nicht wissen, werden wir versuchen, Menschen zu überzeugen, dass wir wertvoll sind. Und wir tun dumme Dinge. Wir tun törichte Dinge. So diese Bedürfnisse, die Gott in uns hineingelegt hat, die muss er auch stillen. Dafür sind wir geschaffen. Wir sind geschaffen, dass er uns zur Ruhe bringt, dass er uns erfüllt, dass er uns sättigt, dass er uns Geborgenheit gibt, Sicherheit gibt. Wie viele Menschen versuchen, in äußerlichen Dingen ihre Sicherheit zu finden? Aber Gott ist unsere Sicherheit, unser Schutz, auch unser Trost. Nicht irgendwas anderes. Ja. Gott will uns ausfüllen. Und wir müssen lernen, jeden Bereich unseres Herzens zu öffnen, zu ihm zu bringen und sagen, hier ist Mangel und hier ist eine ungestillte Sehnsucht. Füll du das aus. Wir müssen ihm das erlauben. Weil er kommt da nicht rein, bricht das auf und sagt, da ist ein Mangel und ich weiß, dass ich die Antwort bin und dann füllt er das, ob wir das wollen oder nicht. Es geht nur freiwillig. Nur freiwillig. Wir sind gerufen zur Gemeinschaft. Oder man könnte sagen, wir sind gerufen, von ihm gesättigt zu werden. Wir sind gerufen, von ihm immer wieder berührt und erfüllt und erfrischt und lebendig gemacht zu werden. Wir sind berufen, aus der Quelle zu leben. Und wie sagt es Jeremia, das Volk Gottes, es ist töricht. Ja, es verlässt die lebendige Quelle und haut sich rissige Zisternen, die doch kein Wasser geben. Ja, Gott sagt hier, er ist die lebendige Quelle. Er ist die lebendige Quelle. Und manche leben in einer solchen abgehobenen Art und Weise, dass sie überhaupt keinen Kontakt mit den Bedürfnissen ihres Herzens haben, dass sie gar nicht wahrnehmen, wonach ihr Herz da schreit. Sie tun alle möglichen Dinge, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, aber sie merken das nicht. Sie merken nicht, dass da ein Schrei nach Bedeutung ist, ein Schrei nach Trost. Und Gott möchte, dass wir unsere Bedürfnisse sehen und dass wir zu ihm kommen. Und warten und Raum geben und erlauben, dass er das füllen kann. Ja. Wie viele Gläubige fühlen sich einsam? Und sie sind nicht einsam, weil sie niemanden haben, sondern sie sind einsam, weil sie diese Beziehung mit Gott nicht haben. Man kann alleine sein, aber man muss nicht einsam sein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Nur weil man alleine ist, ist man nicht einsam. Ja, wenn man Gott hat, wenn man seine Freundschaft hat, wenn man seine Gegenwart hat. So, in seiner Gegenwart finden wir eine nie endende Versorgung. Das ist der goldene Krug mit Manna. Das ist ein Symbol für diese überfließende, nie endende Versorgung Gottes. Und das gibt es nur in seiner Gegenwart. Das gibt es nicht im Vorhof, das gibt es nur im Heiligtum. Okay, eine andere Sichtweise oder ein anderer Zugang zu demselben Zentrum. Es gibt ein einziges Zentrum und das kann man von verschiedenen Seiten anschauen und ansteuern und beschreiben und es ist immer wieder dasselbe. Eine andere Sichtweise, worum es geht, was das Ziel ist, wofür wir leben, ist die Ehre Gottes. Es geht um seine Ehre. Wir sind geschaffen für ihn, wie es heißt in Apostelgeschichte 15, ein Volk für seinen Namen. Für seinen Namen, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen, zu zeigen, wie wunderbar und wie herrlich er ist. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und je mehr das eine Gemeinde, und natürlich Gemeinde, was sind Gemeinde, das sind die einzelnen Individuen, je mehr jeder Einzelne das versteht, umso mehr wird es eine Gemeinde werden nach dem Herzen Gottes. Die Gemeinde ist dazu da, Gott zu verherrlichen. Dafür ist die Gemeinde da. Wie es Paulus sagt, zum Preise seiner Herrlichkeit. Gleich am Anfang vom Epheserbrief überlesen wir, weil uns das so theoretisch kommt und weil wir irgendwie denken, das ist so ein dichterisches Vorwort, was irgendwie keinen großen Gehalt hat, kommen wir dann zu den praktischen Dingen, Epheser 4, 5 und 6 und so weiter. Nein, vorne ist das Wichtigste. Und das Wichtigste ist, zum Preise seiner Herrlichkeit. Gott soll geehrt werden. Gott soll verherrlicht werden. 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch. Paulus sagt nicht, das war auch mal ein Anliegen, das haben wir mal abgehakt, das haben wir mal gebetet. Einer Gebetsnacht kann ich mich erinnern, da hatten wir das mal gebetet. Alle Zeit beten wir das für euch mit anderen Worten. Das ist mir total wichtig. Dass unser Gott euch würdig erachte, der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Siehst du, Gott muss in den Gläubigen wirken, damit, Vers 12, der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Gott wirkt in uns. Und was ist das Ziel? Er wird verherrlicht. Verherrlicht heißt, er wird gezeigt als herrlich. Er wird groß gemacht. Sein Ruhm wird groß gemacht. Ja. Wenn wir doch nur mehr diese Sicht hätten, die Bibel beschreibt von Gott, dass die Dinge, die hier auf der Erde passieren, die Worte, die wir sprechen, wie wir miteinander umgehen, wie wir praktische Dinge tun, diese Dinge können Gott ehren oder Gott verunehren. Aber seit Jahrhunderten hat man hier ein Gottesbild sich aufreden lassen, was ihn so weit weg zu sein scheint, dass die Dinge des Lebens, die praktischen Dinge, wie gibt man Geld aus oder welche Filme guckt man an oder solche Dinge, dass die nichts zu tun haben mit Gott. Gott ist in seinem Sphäre und wir sind hier auf der Erde und irgendwann sind wir bei ihm und alles ist gut. Das ist überhaupt nicht, was die Bibel sagt. Gott kann gekränkt werden. Gott kann beleidigt werden. Er kann verunehrt werden und er kann auch geehrt werden. So, Fernsehen hat was mit der Ehre Gottes zu tun. Musik hören hat was mit der Ehre Gottes zu tun. Shopping gehen hat was mit der Ehre Gottes zu tun. Arbeiten hat was mit der Ehre Gottes zu tun. Und weil wir das verloren haben, deswegen ist so wenig Eifer da für seine Ehre. Und Gemeinden haben ganz andere Ziele. Sie wollen groß werden. Ja? Warum wollen Gemeinden groß werden? Oft ist es nur die Minderwertigkeit des Pastors, damit er nicht mehr das arme Würstchen im Pastorentreffen ist, damit er wenigstens einen hat, auf den er herabgucken kann. Ja, beobachte mal Pastoren, die sich nicht kennen und die sich treffen und steht daneben mit der Stoppuhr. In der Regel dauert es 5 Minuten, bis die Frage kommt, und wie viel hast du am Sonntag? In der Hoffnung, er bietet eine Zahl, die ich überbieten kann, damit ich mich jetzt toll fühlen kann und endlich mal nicht das arme Würstchen bin, auf das die anderen Großen auf mich herabschauen. Das sind so primitive Sandkassenspiele, die da ablaufen, im Treffen der Geistlichen. Hallo. Natürlich möchte Gott Menschen retten. Natürlich. Aber nicht, um die Minderwertigkeit eines Leiters zu kompensieren. Ja. Sondern es geht darum, dass Gott geehrt wird. Und Gott wird nicht durch Zahlen geehrt, sondern Gott wird durch sein Wesen geehrt. Andere Art, dasselbe auszudrücken, 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Übrigens nun, Brüder oder Geschwister, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr reichlicher zunehmt. Gott zu gefallen ist ein anderes Wort für seine Ehre zu suchen, seine Ehre groß zu machen. Wenn wir die Dinge suchen, die ihm gefallen, dann ehren wir ihn. Wenn wir die Dinge haben in unserem Leben, die ihm nicht gefallen, dann verunehren wir ihn. Das ist, was die Bibel sagt. Und unser großes Vorbild ist Jesus. Sein Herz, wenn wir das lesen in den Evangelien, besonders im Johannesevangelium, da wird sein Herz am meisten beschrieben. Sein Herz war zuallererst, den Vater zu erfreuen. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt, sagt Jesus. Das war sein Ziel, nicht Menschen zu heilen, Menschen zu retten. Das war auch, aber das war nicht das Erste. Das Erste war, den Vater zu erfreuen, dem Vater zu gefallen, zu leben. Und Jesus ist unser Vorbild. Und derselbe Heilige Geist, der ihn befähigt hat, dieses Leben zu führen, dieser Heilige Geist ist auf uns mit dem Wunsch, dass dieses Ziel auch unser Ziel wird. Dass wir ein Leben führen zur Ehre Gottes. Und das hat nichts mit, wie viele sehen das, wie viele applaudieren oder wie viele finden dich furchtbar und lehnen dich ab. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Es hat was zu tun mit dir und Gott und sonst nichts. Gott zu gefallen. Von Jesus heißt es Hebräer 10, Vers 7, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Jesus kannte seine Identität und er wusste, wozu er gekommen war. Er kannte seinen Auftrag und er hat davon geredet. Jesus kam, um den Willen Gottes zu tun. Erlösung ist nicht Erlösung von der Hölle oder Erlösung von Schulden oder Erlösung von Depressionen oder von irgendwas anderem. Erlösung ist Erlösung, um den Willen Gottes zu tun. Dafür sind wir erlöst. Wir sind erlöst für den Willen Gottes. Ja. Ohne dass wir dann die Hölle verpassen oder gesund werden oder ermutigt werden und so weiter. Das ist alles Abfallprodukte. Das kommt von alleine. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist der Wille Gottes. Wir sind dafür da, den Willen Gottes zu tun. Da wiederum, das, was ich schon am Anfang gesagt habe, wir brauchen den Dienst des Heiligen Geistes. Paulus betet dafür, dass wir erfüllt werden mit Erkenntnis des Willens Gottes. Also das heißt, es reicht nicht aus, die paulinischen Briefe und die Evangelien zu lesen und dann kennt man den Willen Gottes und dann Ärmel hochgekrempelt und auf geht's und wir machen's. Wir können es hören und wissen, aber es wird keine treibende Kraft in unserem Herzen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Immer wieder war diese Fürbitte wichtiger Teil seines Dienstes, zu beten für Erkenntnis des Willens Gottes. Wir müssen erfüllt werden von Erkenntnis des Willens Gottes. Das ist viel, viel mehr, als nur einmal zu hören. Okay, nächste Art, das Zentrum, das Ziel des Glaubens zu betrachten. Wir sind berufen zur Heiligung. Was auch ganz nah nebenan liegt, eben was wir eben hatten, mit der Ehre Gottes, wenn wir für die Ehre Gottes leben. Was ehrt Gott? Sein eigenes Wesen. Sein eigenes Wesen ehrt ihn. Heiligung ist nichts anderes als ein Prozess, in das Wesen, in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Das ist Heiligung. Das heißt nicht irgendwie nach irgendwelchen menschengemachten Regeln zu leben, wie lang darf jetzt der Rock sein oder wie lange dürfen die Haare sein oder ist jetzt neuerdings jetzt Piercing erlaubt bei Christen oder nicht und Tattoos, dürfen wir oder dürfen wir das nicht? Das sind alles Randfragen. Wer diese Fragen stellt, hat das Zentrum nie verstanden. Damit sage ich nicht, dass jedes Tattoo okay ist oder dass Piercings unbedingt erhitzt sind oder etwas, aber die Antwort ist nicht in diesen Detailfragen, die Antwort ist, ist mein Herz dem Willen Gottes zu tun? Dann wird der Heilige Geist mir sagen, dass dieses Tattoo völlig out ist. Ja, ich bin einmal in einer Gemeinde gewesen und der Lobpreisleiter hat T-Shirt angehabt und ein riesen Skorpion war auf seinem T-Shirt vorne. Also wenn man weiß, was Skorpione sind in der Bibel, warum möchte ich mit dämonischen Symbolen mich schmücken? Warum überhaupt? Warum ist dieser Wunsch überhaupt da? Wenn ich weiß, mit all dem, was ich tue und wie ich mich gebe, ich habe eine Wirkung bei ihm und ich will, dass er sich freut, dann muss ich nicht lange beten, ist jetzt ein Skorpion auf meinem T-Shirt erlaubt oder nicht? Ich möchte keinen Skorpion haben, weil ich möchte nichts vom Teufel in meinem Haus haben oder in meinem Körper oder in meinem Leben oder in meinen Gedanken, in meiner Fantasie. Ja? Aber wenn das Herz nicht da ist, dann kannst du alle möglichen Fragen diskutieren in christlichen Foren, im Internet und wie darf jetzt das und darf man die Musik und darf man jenes und so weiter. Das sind alles Fragen von Menschen, die das Zentrum nicht verstanden haben, die das Zentrum nicht vor Augen haben. Ja. Darf man als Christ noch dieses oder jenes? Ja. Als wenn Christ dann sowas wie Straßenverkehrsordnung ist, ja, wo man schaut, dieser Paragraph, der verbietet das, also dann ist das jetzt irgendwie out. Ja. Es geht nicht um diese Dinge, es geht um das Herz. Und wenn das Herz sich danach ausstreckt, ihm zu gefallen, in das Wesen Jesu umgestaltet zu werden, dann erübrigen sich diese Fragen, dann weiß ich. Weil der Geist Gottes hat ja das größte Interesse, mir zu helfen, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Und er wird mir antworten. Und wenn er sagt, dein Ordnung ist okay, ja, dann ist okay. Was habe ich darüber zu richten? Das geht mich doch gar nichts an. Ja. Oder du möchtest dir eine grüne Locke färben? Ja, dann färb dir eine grüne Locke. Das ist mir total egal. Hauptsache, dein Herz brennt für Jesus. Und wenn Christen sich da Zeit nehmen, solche Dinge zu diskutieren, Haare färben, ja, aber nur natürliche Farben. Ja. Ja, was sind natürliche Farben? Die Natur produziert sehr wilde Farben. Gott ruft uns nicht zur Unreinheit, sondern in Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 7. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. Wir müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder oder Geschwister. Dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und zum Glauben an die Wahrheit, wozu euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ist du wieder das Zentrum? Wofür sind wir berufen? Nicht berühmt und reich zu werden oder irgendwelche anderen Ehren vom Menschen zu haben. Wir sind berufen zur Heiligung. Wir sind berufen in die Ebenbildlichkeit Jesu. Ja. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Und dann hörst du die Menschen, ja, das geht doch gar nicht. Wir können doch nicht heilig werden. Ja. Erklär das mal Petrus. Erklär das mal Paulus. Wieso schreibt er das? Weil er den Glauben hat, dass es so etwas gibt. Und es ist ja nicht, bist du heilig oder bist du nicht heilig, sondern es ist ein Prozess. Und wenn du heute mit Gott gehst und du gehst morgen mit Gott und übermorgen mit Gott, in einem Jahr wirst du Christus mehr ähnlich sein als heute. Ja? Es ist ein Prozess und wir wachsen in dieses hinein. Und übrigens, hier ist auch eine wunderschöne, sehr praktische Anweisung, was das eigentliche bei Heiligung ist. Und das sind nicht Gebote und Regeln und Vorschriften, sondern dass wir auf unser Herz achten. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Heiligung hat was damit zu tun, dass ich erkenne, da sind Begierden. Die sind zerstörerisch, die sind böse, die sind nicht von Gott. Und diese Begierden lerne ich zu überwinden. Über diese Begierden lerne ich zu herrschen. Wenn wir das Wort Begierde hören, wir denken sofort immer an den ganzen sexuellen Bereich. Und da hat das seinen Platz. Aber es gibt viele, viele andere Bereiche daneben. Die Begierde, vom Menschen angesehen zu werden. Die Begierde, reich werden zu wollen. Wovon die Bibel sagt, dass es eine Wurzel allen Übels ist. Nicht die Wurzel, es ist eine Wurzel allen Übels. Ja, reich werden zu wollen. Das ist eine Begierde, die die Bibel als zerstörerisch ansieht. Das ist was anderes als Gott segne mich überfließend. Reich werden zu wollen ist Ausdruck von meinem Geprägtsein von der Welt. Von einer Lüge. Von der Idee, wenn ich reich bin, geht's mir gut. Wenn ich reich bin, habe ich keine Sorgen mehr, habe ich keine Bedürfnisse. Ja, warum gibt's dann Reiche, die sich umbringen? Warum gibt's Reiche, die in einer Festung leben? Und nicht schlafen können, weil sie Angst haben, irgendjemand bricht bei ihnen ein und klaut ihren Tresor oder macht irgendetwas. Ja? Es gab eine Phase, ist aber jetzt glücklicherweise schon länger vorbei, aber es gab eine Phase, wo mehrmals pro Woche unser Nachbar seine Alarmanlage getestet hat. Was gar nicht so klug ist, ja, weil die Nachbarschaft gewöhnt sich an seine Sirene. Und wenn irgendwann mal die wirklich den Alarm auslöst, weil die Einbrecher kommen, niemand wird reagieren. Er hat die alle schon so immun gemacht. Ja. Ah, er testet wieder seine Alarmanlage. Aber, und einmal hat er uns erzählt, wie viel Angst sie haben, weil sie nur ein Kind haben, dass ihre Tochter gekidnappt wird und große Lösegeldforderungen dann kommt. Ja. Diese Sorge haben wir nie gehabt. Wir haben 3 Kinder gehabt. Niemand wollte die kidnappen. Ja? So, der Betrug des Reichtums, ja, ist eine dieser weltlichen Begierden, von denen Petrus sagt, die führen einen Krieg gegen unsere Seele. Begierden führen einen Krieg. Ja? Und Heiligung ist nichts anderes als, ich lerne durch die Wahrheit und durch die Kraft des Heiligen Geistes zu herrschen über Begierden, die zerstörerisch sind. Das ist Heiligung. Das sind kräftestarke Wünsche, tiefe Sehnsüchte, die ich durch die Wahrheit als zerstörerisch, als illusorisch, als dumm durchschaue. Und weil ich sie durchschaue und sage, ich will die nicht mehr, dann mir Gnade hole vom Herrn und ich herrsche und ich lerne Nein zu sagen. Das ist das Wesen von Heiligung. Zerstörerische Begierden als Illusion, als Zerstörung zu erkennen und Gnade zu holen, Nein zu sagen. Das ist Heiligung. Das ist so einfach. Und doch ist es ein lebenslanger Prozess. Und es geht in immer mehr Bereiche, von denen wir keine Ahnung hatten bis vor kurzem, dass es die überhaupt gibt in unserem Leben. Weil es immer tiefer geht. Jemand sagte, mit dem Herzen, das ist so wie eine Zwiebel. Ja? Eine Schicht nach der anderen. Und Tränen. Eine Schicht nach der anderen. So, Heiligung ist nichts anderes als, wir werden in das Bild Jesu verwandelt. Ja. Das heißt, seine Wünsche, seine Sehnsüchte, seine Vorlieben, seine Abneigungen werden meine Wünsche, meine Vorlieben und meine Abneigungen. Jetzt kommt wieder die Schriftstelle, die ich in fast allen meinen Botschaften, egal über was ich spreche, benutze. Hebräer 1, Vers. Das ist die eine Bibel sagt 8 und die andere Computerbibel sagt 9. Ich glaube, es wäre 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist Jesus. Und wir werden in sein Bild verwandelt. So, wir werden Gerechtigkeit lieben. Und wir werden Gesetzlosigkeit hassen. Wir sind berufen zu hassen. Das ist, was die Bibel sagt. Manche Gläubige schauen dich an und denken also, welche Bibel liest er? Ja. Jesus hat einen starken Hass auf das Böse in seinem Herzen. Und je näher wir ihm kommen, umso mehr wird dieser Hass auch in unserem Herzen wohnen. Auch Liebe zum Guten. Aber Liebe zum Guten ist nur dann echt, wenn auch Hass auf das Böse daneben wachsen darf. Sonst ist es nicht echt, sonst ist es sentimentale Schnulzerei. Galater 5, 13, auch Berufung. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Aber dann gleich wird erklärt, was das biblische, die biblische Sicht von Freiheit ist. Und die ist total anders als das Denken in der Welt. In der Welt Freiheit ist, du kannst machen, was du willst und es wird keine Konsequenzen haben und niemand hat das Recht, dich zur Rechenschaft zu ziehen und dich zur Verantwortung zu ziehen. Das ist nicht die Freiheit, von der die Bibel redet. Wir sind befreit zum Gehorsam. Wir sind befreit, den Willen Gottes zu tun. Wir sind befreit, das Richtige zu tun und das Verkehrte zu lassen. Darum heißt es weiter, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und dann noch etwas, was ganz zentral zum christlichen Glauben gehört. Vielleicht wäre es auf deiner Liste von was ist das Zentrum und wozu bin ich berufen und was muss ich im Auge behalten, was ist wirklich wichtig, vielleicht wäre das auf deiner Liste nicht gewesen. Wir sind berufen zum Leiden. Was? 1. Petrus 2. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Wir sind berufen zu leiden. Das ist, was die Bibel sagt. Wir sind berufen zu leiden, aber nicht zu leiden wegen unserer Dummheit oder unsere Sünde, sondern zu leiden, weil wir das Gute tun, ja, weil wir Gott gehorchen, weil wir ihm nachgehen, ja. Wir sind berufen zu leiden, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das ist in meinen Augen einer, oder die Tatsache, dass dieser Aspekt des Evangeliums fast nicht vertreten ist in der westlichen Welt, ist ein Hauptgrund für unseren Mangel, für unseren Zustand. Wir reden gerne vom vollen Evangelium, aber ohne Leiden ist es niemals das volle Evangelium. Ja. Es braucht die Einsicht und das innere Ja. Petrus sagt an anderer Stelle, wir bewaffnen uns mit der Einstellung, Christus hat gelitten, wir werden auch leiden. Weil er gelitten hat, werden wir auch leiden. Damit, das ist eine Waffe. Ein Ja zum Leiden ist eine Waffe, sagt Petrus. Das heißt, wenn wir kein Ja zum Leiden haben, fehlt uns eine wichtige Waffe im Kampf. Schon mal so das angeschaut? Bewaffnet euch mit dieser Gesinnung, weil Christus gelitten hat, werdet ihr auch leiden. Habe ich jetzt gerade nicht hier parat, aber es ist auch Petrus. Ja? So, die Bereitschaft zum Leiden ist eine Waffe. Wobei die Bibel an keiner Stelle sagt, dass wir das Leiden lieben müssen. Halleluja. Das wäre dann doch irgendwie eine Dimension, wo man denkt, also da werde ich nie hinkommen. Leiden ist schlimm. Als Christus gelitten hat, das war schlimm für ihn. Aber von der Aussicht, es ist schlimm und es tut weh, hat er sich nicht abschrecken lassen. So, wir müssen nicht leiden, lieben, aber bejahen. Und sagen, das wird dazu gehören. Es gibt keine Nachfolge, keine ernsthafte Nachfolge ohne Leiden. Das gibt es nicht. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Das schaffe ich nicht. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie gottselig du eigentlich leben willst. Ja? Und wenn du anfängst, mit Gott übereinzustimmen, und das, für das zu stehen, wofür Gott steht, du wirst leiden. Am Arbeitsplatz, vielleicht auch in deiner Gemeinde. Ja, du wirst komisch angesehen werden, du wirst ausgegrenzt werden, du wirst verspottet werden. Das sind die milderen Formen, weil wir noch ganz am Anfang in unserer Hingabe und unserer Radikalität sind. Ja, aber je mehr wir entschieden für Gott leben, umso heißer wird auch der Widerstand werden. Ja. Weil der Teufel versucht, Menschen zu entmutigen. Und das tut er durch Leiden. Bitte?
1. Petrus 4 ist mit der Worte.
Diese Schriftstelle, waffnet, bewaffnet euch. Kannst du gerade mal lesen? Du hast aufgeschlagen.
Ja.
1. Petrus 4.
Vers 1, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wachtet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe.
Eine Aufforderung, ein Befehl, bewaffnet euch mit einer Gesinnung. Sagt ja zum Leiden. Ich bin Christ. Diese Welt wird regiert von der Ungerechtigkeit, von der Bosheit, vom Teufel. Und wenn ich hier den Willen Gottes tue, ziehe ich den Zorn des Teufels auf mich. Da kann ich machen, was ich will. Das ist so. Und das wird so lange bleiben, wie ich hier bin. Und dazu sage ich ja. Und ich habe nicht die Sehnsucht, das muss heute aufhören, nur weil es so schlimm ist. Das ist eine sentimentale Sichtweise und die hilft uns nicht weiter. Sondern wir wollen realistisch sein, wir werden leiden. Und er wird uns helfen. Und, was jetzt nicht mein Thema ist, Leiden haben eine enorme Auswirkung auf uns, wenn wir sie richtig behandeln oder richtig damit umgehen. Sie sind ein enormer Katalysator. Durch Leiden kommt Herrlichkeit, sagt das Wort Gottes. Und wer nur ein bisschen was von Herrlichkeit in der Bibel studiert, weiß, oh Gott, gib uns deine Herrlichkeit. Aber Herrlichkeit kommt durch Leiden. Ja. Okay, nächste Sichtweise oder nächste Zugangsweise zu dem Zentrum unseres Glaubens. 1. Petrus 1, Vers 9. So erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Also jetzt redet er vom Ziel des Glaubens. Was ist das Ziel des Glaubens? Die Rettung der Seele. Das ist eine andere Art und Weise, das Zentrum zu beschreiben. Was passiert hier auf der Erde? Die Rettung der Seele. Ja, heißt das, dass meine Seele noch verloren ist und die muss jetzt irgendwie gerettet werden? Was ist Rettung? Rettung ist, die Ordnung Gottes wird aufgerichtet. Rettung bedeutet, ich genieße und erlebe all das, was Christus für mich am Kreuz erworben hat. Das ist Rettung. Wenn wir Rettung verstehen, wir denken immer an der Hölle vorbeigeschrammt. Aber wenn das Neue Testament von Rettung redet, dann hat das nur einen ganz kleinen Aspekt von die Hölle zu verpassen. Ja? Heilung, Befreiung, Wohlergehen, Wiederherstellung, all das sind Aspekte dieses einen Wortes Rettung. Und die Seele soll gerettet werden. Soll hineinkommen in das, was Christus für uns erworben hat. Und das geschieht, indem die Seele, die von Hause aus eine starke Tendenz zur Lüge hat und zur Täuschung hat, zur Verwirrung hat, zum Durcheinander hat, zur Unaufrichtigkeit, die Seele wird durch das Wort Gottes, durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit gerettet. Durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Ich habe die Schriftstelle jetzt gar nicht hier, aber ist auch im Petrus. Errettung der Seele bedeutet, ich mache einen Pakt mit Gott. Und ich sage, Gott, du bist Gott, du hast Recht, ich habe nicht Recht. Und wo immer deine Ideen und meine Ideen sich kreuzen, wähle ich deine Ideen, wähle ich deine Werte, wähle ich deine Sichtweise, wähle ich deinen Geschmack, wähle ich das, was dir wichtig ist. Ja. Und ich folge dem, was du sagst und nicht, wozu ich Lust habe oder was ich wünsche oder was mir irgendwie wichtig ist. Etwas, was so unterrepräsentiert ist und eben auch der Grund ist für dieses Durcheinander in der christlichen Welt. Wir verstehen so wenig und wir hören es auch so wenig. Christsein heißt, entschieden zu sein, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist Christsein. Eine Definition von Christsein ist, der Wahrheit zu gehorchen. Die Gemeinden sind voll von Menschen, die da Jahre und Jahrzehnte sitzen und niemals eine Entscheidung getroffen haben. Ich werde mich jetzt danach ausstrecken, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist wie ein abgetrennter Teil und man sucht den Segen, man sucht das Glück, man sucht dies, man sucht jenes. Aber dass das alles, was mit der Wahrheit zu tun hat, ist an vielen, vielen Stellen einfach überhaupt nicht bewusst. Und Menschen können jahrzehntelang gläubig sein und haben niemals eine Konfrontation mit dem Schwert des Geistes gehabt. Und haben niemals gesagt, dieses Schwert darf schneiden. Ich erlaube dem Schwert zu schneiden. Trennung von Seele und Geist. Und wie geschieht das? Indem die Seele auf das ihr zugestandene Maß zurechtgestutzt wird. Indem die Seele sich der Wahrheit unterordnet. Ja. Gott sagt, sei dankbar. Und wir sagen, mir geht's schlecht. Und ich mag jetzt nicht und ich will nicht. Und wir sagen, ja Seele, aber ich will. Seele, auf, lass uns den Herrn loben. Das ist ein praktisches Beispiel. Ja. So, wir sumpfen nicht rum in unseren Gefühlen, von mir ist Unrecht passiert und warum das und das habe ich nicht verdient. Sondern Gott sagt, sei fröhlich. Dann stehen wir auf und sagen, Gott, ich will jetzt versuchen, fröhlich zu sein. Ich will versuchen, dir die Ehre zu geben. Du bist gut, du bist gerecht. Ich bin in deiner Hand. Du hast mir kein Unrecht getan. Du bist nicht die Quelle von meinem Leiden. Und deswegen ehre ich dich. Du verdienst mein Lob, auch wenn es mir schlecht geht. Das ist ein ganz praktisches Beispiel, wie wir der Seele Einhalt gebieten und nicht erlauben, überzuborden und uns in Dinge hineinzubringen, die nicht mehr der Wahrheit gemäß sind. Paulus sagt zu den Galater, ihr lief fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Er sagt nicht, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit am Sonntagmorgen zu lauschen, sondern am Montag zu gehorchen, am Dienstag zu gehorchen, am Mittwoch zu gehorchen, jeden Tag der Wahrheit zu gehorchen. Das war ihr Problem. Wir haben immer noch gehört, die haben immer noch Predigten gehabt, die haben immer noch Gottesdienste gehabt, aber sie haben aufgehört, der Wahrheit zu gehorchen. So eine Weise, Christsein und das Ziel, das Zentrum von Christsein zu beschreiben ist, Christsein ist, ich bin hingegeben, der Wahrheit zu gehorchen. Und was wir heute sehen, ist ein Aufstand gegen die Wahrheit an allen Ecken und Enden. Jetzt gibt es schon Bücher, die da angeblich mit biblischen Argumenten belegen, warum der Zehnte nicht richtig ist. Menschen fühlen sich gedrungen, gegen Gottes Ordnung aufzubegehren und noch mit pseudochristlichen Argumenten. Ja. Und so betrifft das alle Bereiche, ob das der Bereich von Sexualität ist, ob das, vorhin habe ich schon genannt, Harry Potter ist, das angeblich jetzt alles kompatibel mit christlichem Glauben, oder ob das Geld ist oder irgendetwas anderes. Ja. Der Wahrheit zu gehorchen. Und Paulus sagt, dass es sehr, sehr schwierige Zeiten am Ende geben wird, weil es Massen von Gläubigen geben wird, die beanspruchen, als vollwertige Brüder und Schwestern anerkannt zu werden, aber die der Wahrheit widerstehen. Die nicht sich unterordnen der Wahrheit und die deswegen nicht lernen zu herrschen über Begierden, sondern von Begierden getrieben werden. Und sie fordern Anerkennung und sie empören sich und sie reden von Toleranz und von Liebe und von Versöhnung und von Einheit und all diesen Dingen. Und Paulus sagt, das werden schwierige Zeiten werden. Weil die, die zu Jesus sich halten, haben ein Gebot. Von diesen wende dich ab. So, Gott verlangt von uns, dass wir uns von Menschen, die seine ganze Wahrheit verdrehen und ablehnen, die nicht danach streben, ein christusähnliches Leben zu führen, die nicht danach streben, in Wahrheit zu leben, dass wir von diesen Menschen, weil wir Gott mehr lieben als irgendetwas anderes, von diesen Menschen uns abwenden. Wie wenig wird so etwas verkündigt? Und doch ist es klares Wort Gottes. Das Gegenteil wird heute betont. Aus Liebe müssen wir über Dinge hinwegsehen, auch wenn das okkulte Praktiken sind, Zauberei sind und Verdrehung und Götzendienst, irgendwas. Aus Liebe müssen wir die Hand ausstrecken, müssen uns versöhnen mit denen, die das Wort Gottes mit Füßen treten. Das ist Verwirrung, weil das Wort nicht mehr gilt. So, was machen wir jetzt mit dieser ganzen Liste? Die könnte man noch weiter fortführen, da gibt es noch verschiedene andere Aspekte, aber das war mal so eine gute Auswahl von was ist eigentlich wichtig, worum geht es überhaupt, was ist das Ziel, worum geht es Gott in meinem Leben? In Jesaja 56 gibt es eine wunderbare Passage, dort wird von denen, die hinzugekommen sind, die Gott auch geholt hat, ihm zu dienen, seinen Namen zu lieben, wird eine wunderbare Beschreibung gegeben, sie wählen, woran er gefallen hat. Sie wählen, woran er gefallen hat. Ja, wir hören diese Dinge und wir achten darauf, dass da kein Widerstand in uns ist, gedanklich. Wir argumentieren diese Punkte nicht nieder. Wir sagen, ja, Heiligung schon, aber das hat nichts mit unserem Stand oder unserer Sichtweise zur Homosexualität zu tun. Oder das hat nichts mit diesem und jenem zu tun. Wir hören auf, gegen die Wahrheit zu argumentieren und wir bejahen, auch wenn da noch alles unwohl sein und irgendwie, ja, aber wie soll das gehen? Kann ich mir nicht vorstellen, ich weiß nicht. Ja, wir hören, was Gott wichtig ist und wir wählen es. Wir wählen es. Wir treffen eine Wahl. Man kann sich für etwas entscheiden und alles in uns sagt, nee, das will ich nicht. Und dann was? Dann sagst du, hallo, ich bestimme. Nicht meine Gefühle bestimmen, ich bestimme. Ja, viele Christen leben auf dem Gefühlsniveau und sind völlig durcheinander. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ich sage, ja, wann wirst du es rausfinden? Ja. Der Wille ist nicht etwas, was ich irgendwie fühle, indem ich mir einen Puls fühle. Ah, das will ich gar nicht. Ich entscheide, was ich will. Und wenn alles in mir sagt, nee, will ich gar nicht, sage, hallo, ich regiere. Ruhe jetzt. Und ich werde dafür sorgen, dass jeder Widerstand in mir zum Schweigen kommt. Jeden Morgen bringe ich alle Lügner zum Schweigen, sagt David. Das sind Lügner, meistens in uns. Stimmung, du hast keine Lust zur Arbeit zu gehen. Was machst du mit diesem Lügner? Du lauscht ihm, ja, du hast recht, ist so ein schöner Tag. Nein, du weißt, was du mit diesem Lügner zu tun hast. Du hast keine Lust, aber ich mache mir Lust. Ich soll es tun, ich will es tun, ich habe versprochen dem Chef, ich bin pünktlich auf der Arbeit, ich erfülle meinen Soll, ich mache es. Und wenn alles in mir sagt, nee, will ich nicht, keine Lust, sage ich, okay, aber ich habe Lust. Ich entscheide mich. Oder? Wie machen wir das mit solchen Dingen? Wir haben Termine, die unangenehm sind. Und dann was? Dann müssen wir sie trotzdem wahrnehmen. Ja? So, diese Beispiele zeigen, wir können gegen unser Lustgefühl Entscheidungen treffen. Und wir wählen, woran er gefallen hat. Wir studieren das Wort, wir erkennen, das ist sein Wille, das ist sein Zentrum, das ist, worum es ihm geht. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien dann eigentlich zuvor. Ich will mit Jesus gehen, also wähle ich das, was ihm wichtig ist. Ich verstehe noch nicht, welche Konsequenzen das hat. Das ist meistens so. Wir sagen ja zu etwas, nur weil wir es verstehen im Wort Gottes. Und Gott ist so gut, uns auch das gar nicht zu offenbaren, was das alles beinhaltet. Und was das für Folgen hat. Wir wählen, woran er gefallen hat. Wir treffen eine Wahl. Und nachdem wir eine Wahl getroffen haben, das tun wir nicht nur einmal, sondern das tun wir immer wieder. Die Bibel redet davon, unsere Berufung festzumachen. Ja, das ist der ganze Sinn von dieser Botschaft, ist nur unsere Berufung nochmal neu festzumachen. Mit nichts weiter. Keine großartige neue Offenbarung oder irgendwas. Einfach nur nochmal sagen, ja. Das will ich. Das ist mir wichtig. Darum geht es. Und ich werde fokussiert lernen zu leben. Ich werde diese Dinge mir vor Augen stellen und werde immer wieder sagen, das ist richtig. Das ist notwendig. Es gibt keine Alternative dazu. Das will ich. Ich wähle das. Und je mehr wir das tun, umso fester werden wir. Darum geht es. Halleluja. Wir wählen, woran er gefallen hat. Zum Beispiel bei David gibt es das herrliche Beispiel. Ich habe den Weg der Treue erwählt. Er hat Gott erkannt und hat verstanden, Gott ist treu. Und weil er den Wert von Treue gesehen hat und weil er weiß, dass er dazu da ist, Gott zu verherrlichen, trifft er eine Entscheidung und sagt, ich werde auch ein treuer Mensch werden. Weil Gott treu ist und weil Treue gut ist, weil Treue Segen bringt, weil Treue Gott verherrlicht. Ich werde auch ein treuer Mensch werden. Ich habe den Weg der Treue erwählt. Nicht, der ist mir zugefallen oder der ist in meinen Genen oder irgendwie. Ja? Oder ich war ein total treuloser Mensch. Eines Morgens wachte ich auf und stell dir vor, oh Wunder, ich war total treu. Nee, sowas gibt's nicht. Man wählt. Und nachdem man gewählt hat, arbeitet man dran. Immer wieder. Und noch etwas ist wichtig, wenn wir unsere Wahl treffen. Ganz wichtiger Punkt. Wir müssen glauben, dass er das ernst nimmt. Wir müssen glauben, dass er darauf baut. Wenn ich sage, ich wähle den Weg der Treue, ich will diesen Weg gehen, ich will lernen, Ja zu sagen zum Leiden, dann steht nicht mein Gott vor mir und sagt, poch, ich kenne dein Leben, ich weiß, was du für einer bist, ich weiß auch, was im Holz du geschnitzt bist. Die Bibel redet nicht von Holz, aus dem geschnitzt wird. Sieh hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist was anderes als, der ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Das ist die Welt, die sind aus Holz geschnitzt. Wir sind aus einem Felsen gehauen. Halleluja. Und der Felsen heißt Christus. Hier steht's in dieser schönen altertümlichen Schrift, die ich gestern so bemängelt habe. Aber die nächste Ausgabe sieht dann besser aus. Ich sagte, Kali hat das noch aus seiner alten Gemeinde mitgenommen, die Schrift. Aber wichtig ist ja, was es sagt.
Richtig.
Christus ist der Felsen und wir sind aus einem Felsen gehauen. Das muss jetzt nur noch offenbar werden und das bisschen Holz drumherum muss noch abbrennen. Und so weiter. Halleluja. So, wir müssen, wenn wir gewählt haben oder immer wieder wählen, glauben, dass er das ernst nimmt, dass er damit baut. Das großartigste Beispiel dafür in der Schrift ist für mich Petrus, der erst so voll von sich selber war, so beeindruckt über seine Liebe zum Herrn war, ich liebe dich mehr als all die anderen hier. Ja? Und Jesus sagte, du wirst mich verraten. Und stell dir mal vor, er widerspricht Jesus. Jesus, niemals. Also du, da kennst du mich wirklich nicht. Da hast du mich noch nicht kennengelernt. Also wenn du das von mir denkst, dann weißt du ja gar nicht, wie hingegeben und wie radikal und wie leidenschaftlich ich bin. Stell dir mal vor, er belehrt Jesus. Was heißt das? Er stellt sich über Jesus. Schaut auf ihn und sagt, Jesus, du wirst schon sehen. Ich bin anders als die anderen. Ich bin treu. Ja. So, und dann passiert die Katastrophe, weil Gottes Wort ist wahr. Ja. Er hätte doch auch ganz anders reden können. Jesus, du sagst, ich werde dich verleugnen. Das ist ja furchtbar. Gibt es eine Möglichkeit, das zu umgehen? Nein, er weiß, das stimmt nicht, was Jesus sagt. Jesus. Und dann kommt der Absturz und er ist völlig am Ende. Völlig von ganz oben nach ganz unten. Und dann kommt Jesus. Liebst du mich mehr als diese? Ja, erinnert ihn an seine Großspurigkeit. Ja. Und Petrus sagt, du, von den anderen brauchen wir nicht zu reden, das ist jetzt alles egal, ich muss mich nicht mehr vergleichen mit Menschen. Aber ich liebe dich. Ich liebe dich. Petrus war nicht mehr in Konkurrenz. Ja. Wenn Gott es berührt, hört Konkurrenz auf. Ja. Wenn Menschen in Konkurrenz sind in der Gemeinde, ja, dann deswegen, weil Gott sie noch nicht tief berührt hat. Ich war in einer Gemeinde, die hatte drei Lobpreisbands. Die waren im Krieg miteinander. Welches ist die beste Band? Und das messen sie daran, wer kriegt am meisten Applaus. Hallo, das ist Kindergarten, das ist Fleisch unterste Ebene. Ja? Wir sind doch nicht mit einem Phonometer dabei, irgendwie den Applaus zu messen für unsere Botschaft oder für unser Lobpreiskonzert. Ja. Stimmung ist überhaupt kein Barometer für, wie gut war der Dienst oder wie schlecht. Ja. Manche Pastoren haben das Gefühl irgendwie, die Gemeinde muss immer aufgeputscht und immer high und immer gut drauf sein. Aber der Heilige Geist manchmal will eine Gemeinde betroffen machen. Ja? Manchmal arbeite ich 1,5 Stunden ganz hart, um ein bisschen Betroffenheit zu erzeugen. Und dann kommt der Pastor am Schluss fast nochmal alles zusammen und sagt, aber ich möchte, dass jetzt niemand irgendwie betroffen nach Hause geht. Alles in mir schreit, doch, das war mein Ziel. Das ist, worum es ging die ganze Zeit. Ich arbeite 1,5 Stunden. Und dann kommt er mit einem Satz, ach, na gut, es soll ja gar keine Betroffenheit sein. Und in einem Satz macht er kaputt, was ich in 1,5 Stunden erarbeitet habe. So ist seine Salbung stärker als meine. Furchtbar ist das. Stimmung ist nicht der Maßstab. Einmal bei Jesus, sie waren so böse, die wollten ihn alle umbringen. War das eine gute Predigt? Ja, ich glaube schon, weil er nur gute Predigten hatte. Und trotzdem war die Reaktion der Leute, die waren empört und böse. Ja, wenn ich heute in eine Gemeinde gehe und die sind empört und böse, dann ist das der Beweis, dass das ein schlechter Dienst war. Hallo, wo sind unsere Maßstäbe geblieben? Okay. So, wir glauben, dass er diese Wahl, die wir wählen und artikulieren, ernst nimmt. Das ganze Wählen wird nichts nützen, wenn wir nicht aufschauen können und sagen, du nimmst das ernst. Du vertraust, dass ich das wirklich will und deswegen hilfst du jetzt. Weil es geht ja darum, dass er jetzt das, was wir gewählt haben, wirkt. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Er wirkt das gute Werk. Er führt das gute Werk zu Ende, was er in uns begonnen hat. Ja. Wir müssen glauben, dass Gott uns glaubt, dass er unsere Wahl annimmt, dass unsere Gebete ernst nimmt und dass er aufgrund dessen jetzt wirkt. Wir geben ihm Erlaubnis, tiefer zu gehen, uns echter zu machen, uns klarer zu machen, uns gerader zu machen. Und er nimmt diese Einladung an. Ist ja auch logisch, wenn das sein großes Ziel ist, ja, und wir sagen, Herr, ich will, dann sagt er nicht, ja, aber zu 98% verstehst du gar nicht, wozu du dich entscheidest, sondern sagt, du hast gesagt, ja, ich glaube dir und jetzt gehen wir und du wirst schon sehen. Ja. So, er nimmt das, er sagt nicht, ja, du hast nicht voll verstanden, worum es jetzt geht. Ja. Ja, wann haben wir voll verstanden? Ja. Paulus schreibt an die Römer, die schon lange gläubig waren, erklärt ihm, was in der Taufe passiert ist. So, die waren schon gläubig, die waren schon getauft und jetzt schreibt er, was das eigentlich bedeutet und was da geistlich passiert ist. Ja. Und dann haben sie nicht gesagt, ja, das habe ich alles gar nicht gewusst, da muss ich mich ja nochmal taufen lassen. Ja, da kannst du dich jede Woche taufen lassen, ja, weil deine Offenbarung wird klarer und klarer und klarer werden. Ja. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Halleluja. Gott tut es. Alles, was er will von mir, dass ich ja sage und dass ich darauf warte und glaube und Ausschau halte. Ich habe mich dir gegeben. Ich habe gewählt, woran du gefallen hast. Und jetzt wirkst du es in mir. Du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und ich glaube dir, dass du das für mich bist. Halleluja. Halleluja. So, mein Vorschlag, dass wir so enden jetzt, dass wir eine kurze Zeit haben vor dem Herrn und dass du noch einmal neu wählen darfst, reagieren darfst, dich entscheiden darfst, erklären darfst, was du willst. Du tust es vor Zeugen und du tust es vor Gott und du sollst wissen, Gott hört, Gott erhört, Gott nimmt dich ernst. Vater, wir danken dir für Jesus. Wir danken für das Ziel des Glaubens. Wir danken dir, dass du uns lehrst, fokussiert zu leben. Das im Zentrum zu haben, was dir im Zentrum ist. Und deine Maßstäbe und deine Sichtweisen sind oft so anders als unsere. Und so schnell lassen wir uns von pseudochristlichen Kriterien beeindrucken und beeinflussen. Und finden Dinge wichtig, die dir vollständig unwichtig sind. Du interessierst dich nicht für Gebäude, für Geld, für Ruhm, für was Leute sagen. Du interessierst dich für unser Herz. Wir rufen dich an, Vater, der du der Gott bist, der in unseren Herzen ein tiefes Werk begonnen hat und es fortführen will. Und wir wollen diese Partnerschaft vertiefen, erneuern und ausbauen. Und immer klarer und immer entschiedener das Zentrum vor Augen haben und nicht am Ziel vorbeigleiten. So, ich danke dir für meine Geschwister, ich danke dir für ihre Offenheit, für ihren Hunger, für ihr Verlangen. Und mach uns fest. Es ist deine Gnade, die in uns wirkt, dass unser Herz fest wird. Deine Gnade macht unser Herz fest. Halleluja. Und ich lade dich herzlich ein. Schaff das mal mit einem Satz. Herr, an dieser Stelle hast du mich angesprochen. Ich leg mich neu fest. Ich habe das im Auge. Das ist, was du willst und ich will es auch. Erkläre, was du willst. Leg dich fest. Halleluja. 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 Falls ich mich da mich missverständlich ausgedrückt habe, es darf jetzt gebetet werden.
Vater, vor langer Zeit hast du mich angesprochen, hast mich gefragt, willst du mich wirklich lieben von ganzem Herzen? Heute hast du mich neu gefragt, willst du mich lieben mit ganzem Herzen? Und ich sage ja.
Ja, wir wollen das. Ja, ja, ja.
Ich will dir gehorsam sein in allem. Und ich will in meiner Berufung wandeln, die du mir gezeigt hast. Ich danke dir für das Hineinreden in mein Herz heute Morgen und dass du die Ziele nochmal